You got mail.
An Lydia Neuhuber, Director und Geschäftsführerin der Deloitte Sustainability and Climate GmbH. Betreff: Wie kommen wir am schnellsten voran?
Liebe Lydia, Nachhaltigkeit ist ein riesiges Thema. Es gibt so viele Ecken, wo man ansetzen kann. So viel, was man wissen muss. Ich muss sagen, nach 8 Folgen dieses Podcasts bin ich um einiges schlauer. Aber mir raucht auch ganz schön der Kopf. Kannst du ein bisschen Ordnung für mich in die Sache bringen? Was müssen wir zuerst machen, wenn wir schnell in Sachen Nachhaltigkeit vorankommen wollen? Was hat kurzfristig den meisten Impact?
Ja, hallo Lydia, herzlich willkommen zur 9. und damit letzten Folge unseres Podcasts Refuture Re-Economy mit dem Fokus auf dem Thema Nachhaltigkeit.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Tja, keine einfache Frage, die du da in der Mail bekommen hast. Was bringt schnell den größten Impact? Kann man das überhaupt so einfach sagen?
Ja, ich glaube, so easy kann man das leider nicht sagen, sonst würden auch alle genau das tun. Wenn wir uns Nachhaltigkeit als Thema anschauen, dann ist es sehr vergleichbar mit dem Thema Digitalisierung. Das ist eine gesamtheitliche Transformation, das heißt ganz, ganz viele Stellhebel, die gedrückt werden müssen, mit denen man sich beschäftigen muss, sei es IT, sei es Reporting, sei es Strategie, all diese Dinge müssen ineinander wirken und die müssen auch nicht nur einzeln funktionieren, sondern die müssen gemeinschaftlich funktionieren. Und ich vergleiche das immer gerne mit so einem 5000-Teile-Puzzle, das man zu Hause hat. Wenn man da anfangs drauf guckt, dann ist nur ein ganz, ganz großer Haufen an minimalen Teilen und es ist wahnsinnig schwierig, sich zurechtzufinden. Und dann fängt man eben mal an mit den Randstücken, mit den Ecken, die man raussucht. Und manchmal gibt es Auffälligkeiten, wo man sagt, oh, da muss man ganz besonders rein. Jetzt startet man mal mit dem hellblauen Teil rechts oben. Und genauso ist es ein Stück weit auch an der Stelle. Man muss verstehen, wo sind die Leitplanken, wo kann ich rangehen, was sind vielleicht auch besonders wichtige Themen und sich dann Stück für Stück dem Gesamten widmen, um so sicherzustellen, dass man die Transformation dann auch erfolgreich durchziehen kann.
Welche Maßnahmen hältst du denn für besonders wichtig?
Aus meiner Sicht gibt es 3 elementare Dinge, die an der Stelle zu bedenken sind. Das erste ist zu verstehen, was sind denn eigentlich die regulatorischen Mindestanforderungen, die das absolute Must sind. Das sind die Ecken in dem Puzzleteil, die wir uns angeguckt haben. Die kann ich nicht verschieben, die sind genau dort und die muss ich einhalten. Als zweites muss ich mir dann die Frage stellen, was ist denn eigentlich mein Ambitionsniveau? Wie weit möchte ich gehen? Reichen wir Mindestanforderungen oder möchte ich der Pionier sein, der die Themen auch entsprechend nach vorne treibt? Wie weit ist denn eigentlich mein Rand des Puzzles? Ist es ein kleines Puzzle? Ist es ein großes Puzzle? Wie weit möchte ich an der Stelle gehen? Und am Ende geht es auch darum, das Ganze messbar zu machen, mit Kenngrößen zu hinterlegen, qualitativ und quantitativ und dort ein ganz genaues Verständnis zu haben, was ist denn eigentlich Fortschritt? Wo bin ich erfolgreich? Wie gehe ich damit um? Also anzufangen, in dem Puzzle erste Elemente zu bauen und damit auch erste Erfolge sichtbar zu machen und ein Verständnis drüber zu kriegen, wo soll es denn hingehen und wie sieht denn eigentlich das fertige Puzzle am Ende aus? Wenn wir gucken, was in der Realität ist und in aller Munde ist, man braucht nur die Zeitung aufpacken, dann ist es klassischerweise CO2. Wie viel Emissionen emittiert ein Unternehmen, sei es Scope 1, Scope 2, Scope 3, hatten wir auch in den anderen Podcast-Folgen schon ein Stück weit. Es gibt aber auch viel breitere Themen. Was jeder häufig kennt, sind so Dinge wie Frauenquoten, mit denen wir uns beschäftigen. Ich kann aber Abfall messen, ich kann Wasserverbrauch messen. Also ich habe einen ganz breiten Radius an Themen, die ich mir angucken kann. Und umso besser ich da drin bin, die zu quantifizieren, umso einfacher ist es, die Entscheidungen dann zu treffen und auch ein gemeinsames Verständnis in der Organisation zu haben. Was wollen wir denn eigentlich erreichen und wo soll es denn eigentlich hingehen?
Die Mail, die du bekommen hast, spielt ja auch auf den zeitlichen Aspekt an. Wir müssen unfassbar schnell vorankommen, wenn wir das 1,5-Grad-Ziel überhaupt noch erreichen wollen. Viel zu lange wurden Maßnahmen verschleppt, besonders in der Wirtschaft. Jetzt gibt es Vorgaben und Regularien und Timelines und ja, einige Unternehmen sind gelinde gesagt unvorbereitet und überfordert.
Was ist mir bei dem ganzen Thema wichtig, dass man das immer ein Stück weit in Relation setzt? Nachhaltigkeit ist kein Thema, das Unternehmen erst in den letzten 12 Monaten auf dem Tisch haben, sondern wir haben ganz, ganz viele Unternehmen in Deutschland, in Europa, aber auch global, die seit einer wahnsinnigen langen Zeit an dem Thema arbeiten, wo es ganz, ganz viele Personen gibt, die da auch intrinsisch motiviert die letzten Jahre Themen vorangetrieben haben. Nichtsdestotrotz ist der Druck auf das ganze Thema natürlich heute so hoch, wie es wahrscheinlich noch nie in der Vergangenheit war. Und ich glaube, es hat jetzt eine ganz große Veränderung gegeben. In der Vergangenheit war Nachhaltigkeit manchmal ein Stück weit esoterisch. Jeder konnte für sich selber definieren, was ist denn eigentlich Nachhaltigkeit? Was möchte ich reporten? Wie möchte ich damit umgehen? Und wir kommen jetzt in eine Welt, wo wir plötzlich sagen, es gibt Standardisierung. Jeder muss Nachhaltigkeit gleich definieren. Jeder muss dieselben Kenngrößen berichten. Jeder muss sich mit identischen Themen beschäftigen, gleiche Methoden anwenden. Das ist ein ganz, ganz großer Shift. Und ich komme ja selber eher aus dem CFO-Advisory aus der Vergangenheit. Wenn man das mal vergleicht, wie lange es gebraucht hat, dass so ein IFRS-Standard sich entwickelt hat, dass es dort die unterschiedlichen Auslegungsfragestellungen gibt, dann wissen wir, das waren Jahrzehnte, bis diese Standards etabliert worden und hier sind. Jetzt sind wir in einer Position, wo teilweise innerhalb von wenigen Wochen bis Monaten gesagt wird, das ist der neue Standard, bitte jetzt einmal umsetzen und genauso nach vorne pushen. Und das zeigt, wieso es für Unternehmen wahnsinnig schwierig ist, da Schritt zu halten, die Themen nach vorne zu bringen. Auf der einen Seite eine super Herausforderung, auf der anderen Seite für ganz, ganz viele aber auch eine Chance und eine Motivation, dieses Thema jetzt anzugehen, weil es erstmalig die Möglichkeit bietet, sich wirklich in diesen Themen zu positionieren, vergleichbar zu machen und eben auch die Stärken zu zeigen, die ganz, ganz vielen Unternehmen schon die letzten Jahre nach vorne getrieben haben.
Wieso haben denn Unternehmen so lange nichts gemacht oder sich so schlecht vorbereitet? Welche Gründe siehst du da?
Auch da würde ich es ein Stück weit betrachten, in welcher Welt leben wir denn momentan und was ist die letzten Jahre auch passiert. Wenn wir das reflektieren, auch im Vergleich zu vielleicht noch vor 10, 20 Jahren, leben wir heute in einer Welt, die eigentlich von einer Krise nach der anderen geplagt ist. Wir haben Corona hinter uns, wir haben einen Ukraine-Konflikt, der am Laufen ist, wir haben Lieferketten, die teilweise nicht existent sind. Das heißt, ganz, ganz viele Unternehmen waren die letzten Jahre damit beschäftigt, sicherzustellen, dass wir profitabel agieren und dass es sie in Zukunft auch noch gibt. Und jetzt kommt jemand und sagt, bitte macht auch noch Nachhaltigkeit. Wir können euch aber noch nicht wirklich sagen, wie, weil die Standards sind noch nicht fertig, aber fangt doch schon mal an und treibt die Dinge. Und das ist ein Stück weit so, wie wenn wir zu Hause sitzen und uns jemand sagt, iss bitte gesund. Ich habe aber noch keine Definition, was Obst und Gemüse ist, sondern iss einfach mal gesund, den Rest erzähle ich dir noch nicht. Und das ist einer der Triggerpunkte, wieso wir jetzt eben an so einem Wechsel sind und einer neuen Betrachtung des ganzen Themas. Durch das, dass wir jetzt eben erklären, was bedeutet denn eigentlich gesundes Essen? Ja, Obst und Gemüse solltest du essen, kommen wir jetzt auf die Ebene dann auch runter zu sagen, wir können diesem Thema noch mehr Gewicht schenken und wir können es als Entscheidungsgrundlage wirklich in die Prozesse mit aufnehmen.
Vielleicht kannst du ja nochmal erklären, woher die Komplexität für Unternehmen kommt.
Nachhaltigkeit in den vollen Facetten von Environmental, Social und Governance ist total breit. Ob ich mich damit beschäftige, meinen Abfall zu reduzieren, ob ich zirkuläre Geschäftsmodelle einbaue oder ob ich sage, Arbeitssicherheit ist total wichtig, sind Dinge, die unterschiedlich gehandhabbar werden, die anders gesteuert werden und die in Unternehmen in unterschiedlichsten Fachbereichen liegen. Und wir wissen alle, was passiert, wenn wir Projekte haben, wo wir ganz, ganz viel unterschiedliche Stakeholder haben, die alle eigenen Push haben, eigene Incentivierung haben. Es wird wahnsinnig komplex. Und deswegen braucht es an der Stelle ganz, ganz viel Attention. Es braucht Top-Down-Steuerung. Es braucht Personen, die wirklich sagen, wir machen das jetzt fachbereichsübergreifend. Wir holen alle entsprechend ins Boot. Und das ist ein Prozess. Und noch vor 24 Monaten waren die Diskussionen, die ich mit ganz, ganz vielen Unternehmen geführt habe, was ist denn überhaupt Nachhaltigkeit und was tun wir da? Da waren auch diese Skills, die Kompetenzen, dieses Verständnis von, wie ist eigentlich der Link von dem, was man teilweise schon in den Nachrichten gelesen hat, zum wirklichen täglichen Doing? Ja? Wie trägt der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin, die am Produktionsband steht, denn dazu bei, dass wir nachhaltiger sind? Was sind denn die Elemente? Und ich glaube, dass wir immer noch in diesem Prozess der Priorisierung sind und das, wie schaffen wir es eigentlich, dass wir 150 verschiedene Themen gleichzeitig betrachten und alle bestmöglich in jede einzelne Unternehmensentscheidung mit reinziehen. Und das braucht einfach Zeit, so wie jede Transformation eine Zeit braucht. Wir haben die Digitalisierung jetzt mittlerweile über mehr als ein Jahrzehnt nach vorne getrieben. Und ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Unternehmen, die heute sagen würden, wir sind immer noch nicht wirklich digitalisiert. Und ähnlich ist es, glaube ich, mit Nachhaltigkeit, dass wir manchmal da auch ein Stück weit natürlich intrinsisch motiviert sind und sagen, alles muss morgen passieren. Ja, das bin ich selber auch ganz eindeutig. Aber ich glaube, man muss auch realistisch sein. Und manchmal ist es besser, wirklich in Schritten vorzugehen. Und manchmal sind es die kleinen Schritte, die dann aber den großen Impact haben und die dazu führen, dass wir Tag für Tag einfach ein Stück weit besser unterwegs sind.
Vielleicht hast du da auch ein Beispiel.
Sehr gerne. Nehmen wir mal das ganze Thema ESG-Reporting. Ist gerade in aller Munde. Wir haben die neue Regulatorik, hatten wir auch in einem der Podcasts hier. Warum ist es eigentlich so komplex? Es klingt eigentlich relativ einfach. Ich habe irgendwie ein paar KPIs, die möchte ich jetzt reporten, da möchte ich meine Daten zusammenziehen und dann habe ich einen schönen Bericht. In der Realität ist eine große Anzahl dieser Informationen gar nicht verfügbar. Wenn wir einfach mal überlegen, was ist denn mit Stromverbräuchen in einem Office-Building? Na, wir stellen uns das alles so einfach vor, das ist wie zu Hause, da kommt einmal im Jahr die Stromrechnung und dann sehe ich, was ich für einen Verbrauch hatte. Spätestens ab dem Zeitpunkt, wenn ich mir aber vielleicht ein Gebäude mit einem Mitbewerber teile oder wenn ich vielleicht auch nicht hundertprozentig weiß, woher mein Strom eigentlich kommt, weil ich in einem Land unterwegs bin, wo einfach keine Klassifizierung ist, ob ich gerade Grünstrom in meiner Leitung habe oder nicht, zeigt sich, wie schwierig diese Themen sein können. Es wird dann noch ergänzt um die Frage, wann habe ich denn die Informationen überhaupt bereit? Ja, wenn wir alle mal selber überlegen, fällt uns relativ schnell auf, die Nachzahlung für die Stromrechnung im letzten Jahr, die kommt nicht unbedingt am 1.1., sondern die kommt mit Verzug. Und ähnlich ist es ja bei Unternehmen auch. Und jetzt kommt plötzlich eine Regulatorik und sagt, bitte aber zum Stichtag X und ich möchte das auch noch in einem Qualitätsniveau, das auf einem Level ist, wie es bisher einfach nie war. Ja, da kommt plötzlich der Wirtschaftsprüfer und sagt, ich möchte das jetzt auch prüfen und möchte mein Häkchen geben und mich damit beschäftigen. Und so ein ganz, ganz kleines Beispiel zeigt, wie wahnsinnig komplex es ist, an die Daten zu kommen. Und selbst wenn ich die habe, die dann auch so zu extrahieren, dass es auf einem Qualitätsniveau ist, vergleichbar mit den finanziellen Informationen, die ich Stand heute erhebe. Und das mache ich jetzt nicht für eine KPI, sondern das mache ich jetzt plötzlich für 1000 verschiedene Datenpunkte. Und dann weiß man, wieso sowas nicht von heute auf morgen passiert, sondern was denn eigentlich da dahinter steckt. Und dass das eben eine Transformation ist, in der wir mittendrin stecken.
Okay, also wir halten fest, es ist komplex und es muss jetzt echt schnell gehen. Was sind denn Erfolgsfaktoren dafür, dass Unternehmen der Change wirklich gelingt?
Also ich glaube, wenn ich die Erfolgsfaktoren ein Stück weit Revue passieren lasse und auch gucke, was sind die Unternehmen, mit denen ich jeden Tag arbeiten darf, die da richtig gut sind, ist das allererste Priorisieren. Nicht mit 150 anfangen, sondern wirklich mal sagen, was sind die 2 bis 10, die super relevant für mein Unternehmen sind und die anzugehen. Und auch ganz klar im Unternehmen zu kommunizieren, das sind unsere 2 bis 10, die total, total relevant sind. Und wir reporten vielleicht 150 andere, weil wir das müssen, aber das sind die, die uns wirklich wichtig sind und auf die wir uns fokussieren. Und das sind in der Regel dann auch die Kenngrößen und messbaren Informationen, mit denen ich anfange, inkrementell vorzugehen. Das heißt, nicht alles auf einmal, sondern in kleinen, verdaulichen Häppchen. Das kann manchmal sein, dass es total valide ist, Informationen erstmal in einem Excel-Tool zu erheben. Oder vielleicht dann im nächsten Schritt zu sagen, jetzt professionalisieren wir das Excel-Tool. Und erst im nächsten Schritt zu sagen, jetzt haben wir auch Schnittstellen zu existierenden Tools und bauen uns eine gesamtheitliche IT-Architektur auf. Also so ein Stück weit den Elefanten in Scheiben schneiden, wie man so schön sagt, und sich immer wieder kleine Erfolgserlebnisse verschaffen, wo man auch wirklich sieht, wie weit ist man eigentlich schon gekommen, was hat man geschafft, was treibt man. Und am Ende, glaube ich, ist der wichtigste Erfolgsfaktor, die richtigen Personen mit den richtigen Skills an diesen Themen dran zu haben. Klingt total einfach, ist für Unternehmen Stand heute die größte Herausforderung, einfach weil wir nicht so viele Personen haben, die wirklich seit Jahren im ESG-Umfeld aktiv sind. Das heißt, ich muss mir sehr konkret überlegen, welche meiner Mitarbeitenden entwickle ich dahin? Brauche ich Schulungen? Schicke ich die nochmal auf einen MBA, wie auch immer? Wo muss ich vielleicht auch wirklich neue Kollegen, Kolleginnen hiren? Das heißt, wo brauche ich neue Mitarbeitende, die genau diese Skills mitbringen? Und im Zweifel sich auch das ein oder andere Mal die Frage stellen, kann ich nicht über externes Know-how, das mit reinkommt, vielleicht auch das ein oder andere Fettnäpfchen überspringen und dadurch schneller zum Ziel zu kommen und die Qualität entsprechend nach vorne zu treiben. Ich glaube, es gibt zwei ganz, ganz zentrale Treiber für diese Transformation. Den ersten haben wir schon exzessiv behandelt, das ist die Regulatorik. Ganz klar Prio 1. Es gibt einen zweiten, der aus meiner Sicht ganz, ganz dicht daran folgt, und das ist die Investoren. Woher kommen die finanziellen Mittel? Wie bin ich langfristig auch finanziell erfolgreich? Und dann ist an Stelle 3 eine Vielzahl an unterschiedlichsten Elementen. Das geht von Kundenverhalten über Risiken, die ich betrachten muss, bis hin, und das ist eigentlich der spannende Punkt, den wir immer wichtiger werden sehen, zu der Frage, welche Mitarbeitenden möchte ich denn eigentlich in meinem Unternehmen und wie schaffe ich es, dass ich die Top-Talente auch wirklich in mein Unternehmen integriert bekomme? Wie kommen die zu mir? Und da spielt Nachhaltigkeit eine immer, immer wichtige Rolle.
Okay, also es gibt mit der richtigen Strategie, darüber haben wir auch in Folge 3 dieser Staffel gesprochen, mit Thomas und Hans Bernd, und mit den richtigen klugen Köpfen im Team durchaus noch Hoffnung für uns, also für das 1,5-Grad-Ziel. So verstehe ich dich richtig, ja?
Ich glaube, ich würde nicht in dem Thema arbeiten, wenn ich nicht eine gnadenlose Optimistin wäre. Deswegen muss ich jetzt hier mit Ja antworten. Ich persönlich bin der festen Überzeugung, dass wir alle nicht wissen, ob wir die Welt retten können. Aber was wir, glaube ich, wissen, ist, dass wenn wir jeder von uns einen kleinen Teil dazu beiträgt, wir auf jeden Fall in einer besseren Welt sein werden, wie wenn wir sagen, wir tun an der Stelle nichts. Und dieses für sich selber definieren, wie kann ich einen Impact leisten? Wie kann ich mich einbringen? Was sind meine spezifischen Skills, die dazu beitragen, dass wir die Welt, und wenn es nur ein ganz, ganz kleines Stück besser ist, aber wir machen sie besser, ist, glaube ich, das, auf was es ankommt. Und wenn wir das alle gesamtheitlich machen, dann haben wir einen Impact, der bedeutend größer ist, als wir das vielleicht erwarten würden.
Welche Voraussetzungen muss ich denn mitbringen, wenn ich als Student oder Studentin oder auch als Young Professional gerne auch Unternehmen dabei helfen möchte, ihre Nachhaltigkeitsziele umzusetzen?
Eine generelle Antwort an der Stelle wäre, glaube ich, sehr, ja, würde ich mir nicht zutrauen, sagen wir es so. Was ich aber gerne mitgebe, ist, wie gucke ich drauf und was sind denn eigentlich meine Kriterien, wenn es darum geht, Kollegen, Kolleginnen bei uns ins Team zu holen, die das Thema Nachhaltigkeit nach vorne treiben. Und die sind relativ einfach. Es gibt drei zentrale, die mir dort besonders wichtig sind. Das erste ist Leidenschaft und Interesse am Thema. Das heißt nicht zwingend, ich muss Nachhaltigkeit studiert haben. Ich habe Mathematik studiert. Ich habe mit Nachhaltigkeit vor vielen Jahren gar nicht so viel zu tun gehabt. Aber ich brenne für das Thema. Ich habe Lust, mich darin weiterzuentwickeln, in der Zeitung zu lesen, mich mit Personen auszutauschen. Ganz, ganz wichtig. Also dieses kleine Funkeln in den Augen, wenn es ums Thema Nachhaltigkeit geht. Das gehört ganz viel zusammen mit Spaß am Rätsellösen. Da kommt jetzt doch die Mathematikerin durch. Was heißt Rätsellösen? Wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, sprechen wir über ein Thema, wo es keine vorgefertigten Lösungen gibt. Das ist nicht wie, ich mache ein Kostenreduktionsprojekt. Da gibt es ganz klaren Fahrplan, den kann ich folgen, kann abhaken und sagen, wann bin ich erfolgreich. Wir haben Rätsel vor uns, die so noch keiner vor uns gelöst hat. Das heißt, wir brauchen Kreativität, wir brauchen Spürsinn, wir müssen auch mal vielleicht 3 Wochen in die falsche Richtung laufen, um festzustellen, oh, das war eine Sackgasse, jetzt müssen wir noch mal woanders hingehen. Aber dieser Innovationsgeist, diese Neugier auf neue Themen ist ganz, ganz wichtig. Und am Ende ist es als letzter Punkt auch relevant, Spaß dran zu haben, mit unterschiedlichen Personengruppen zusammenzuarbeiten. Wenn ich einen klassischen Arbeitstag von mir angucke, dann spreche ich eben nicht nur mit Beratern oder nicht nur mit Vorständen, sondern ich spreche mit Ingenieuren. Ich spreche mit Personen, die an der Produktion sitzen und dort Dinge einpacken. Ich spreche mit IT-Lern, die Systeme verantworten. Ich spreche mit Finanzkollegen, die das Reporting vorbereiten und Zahlen mit dem Wirtschaftsprüfer challengen. Und man muss in der Lage sein, diese unterschiedlichen Perspektiven zu managen, mit denen auf ein gemeinsames Level zu kommen, gemeinsam zu sprechen und da ganz viel Spaß dran haben, dass man diese unterschiedlichen Perspektiven miterleben darf und daraus dann auch Lösungen generieren kann.
Du selbst hast ja deinen Weg im Bereich Nachhaltigkeit gefunden. Was gefällt dir denn an dem Bereich besonders gut?
Wenn ich es in einem Satz zusammenfassen muss, dann ist es strategisches Denken und Zukunft mitgestalten. Ich habe noch kein Thema gesehen, das über die gesamten Unternehmen hinweg Relevanz hat, wo man sehr, sehr detailliert verstehen muss, wie funktioniert eigentlich Business, was passiert da und gleichzeitig genau die Stellhebel drückt, die definieren, wie sieht denn das Business in 5 oder 10 Jahren aus und wie ist eigentlich die Veränderung, die bis dahin passieren muss. Und an dieser Transformation mit dabei zu sein, das mitzuerleben und tatsächlich Ergebnisse einfach in kürzester Zeit zu sehen, in der Kommunikation zu sehen, ist was, was mir total viel gibt. Und wenn am Ende die Oma in der Zeitung liest, was ich jeden Tag in meiner Arbeit machen darf, dann gibt mir das ganz, ganz viel und macht mir wahnsinnig viel Spaß.
Zum Schluss würde ich gerne noch wissen, was treibt dich an? Also was motiviert dich? Und was für Leute brauchst du in deinem Team, um weiterhin dich der Nachhaltigkeit so widmen zu können, wie du gerne möchtest?
Was ich möchte, ist ein wahnsinnig diverses Team mit unterschiedlichsten Hintergründen, unterschiedlichsten Perspektiven auf die Welt und was es braucht, die aber dann gemeinsam zusammenkommen und eine Vision verfolgen und sagen, wir treiben das nach vorne. Und am Ende endet das wieder in den funkelnden Augen und der Leidenschaft. Aber es führt genau dazu, wo wir hin müssen. Um Rätsel zu lösen, brauchen wir unterschiedliche Charaktere, brauchen wir unterschiedliche Skills. Und ich wünsche mir ein Team, das möglichst viel von dem hat, weil ich glaube, dass das der einzige Schlüssel ist, dass wir die Rätsel erfolgreich lösen und da am Ende auch die richtige Lösung steht und wir nicht irgendwo zwischendrin stecken bleiben.
Ich danke dir fürs Gespräch.
Vielen lieben Dank dir.
You got mail.
Liebe Lydia, ich habe nun alle Folgen dieses Podcasts gehört. Und ich muss sagen, es fasziniert mich, an wie vielen Stellen man in Sachen Nachhaltigkeit in Unternehmen ansetzen kann. Und auch ansetzen muss. Die Nachhaltigkeitsbestrebungen sind, wenn es einmal läuft, wie eine gut geölte Maschine, bei der das eine Rädchen in das andere greift. Wenn man an der einen Seite der Maschine eine Maßnahme anstößt, hat diese Bewegung Auswirkungen auf viele andere Rädchen. Und sie kann an Ecken und Enden der Maschine zu positiven Auswirkungen führen, an die man zunächst gar nicht gedacht hat. Am Ende kann man nur begeistert zuschauen und hoffen, dass das Outcome all unserer Anstöße und Nachhaltigkeitsbestrebungen wirklich schnell genug kommt. Ich will gern beim Anstoßen helfen. Meine Bewerbung findest du bald auf deinem Schreibtisch.
Das war die letzte Folge dieser Staffel von Refuture Reeconomy mit dem Fokus auf dem Thema Nachhaltigkeit. Seid ihr eben erst auf den Podcast gestoßen? Dann hört doch auch die anderen 8 Folgen an und taucht ein in die Welt der grünen Transformation. Wir wollten darin gemeinsam mit Deloitte die großen Fragen beantworten. Gibt es überhaupt noch eine Chance, die Klimakatastrophe zu verhindern? Können wir uns den Klimaschutz überhaupt leisten? Wie lässt sich die grüne Transformation beschleunigen? Helfen rechtliche Vorgaben wirklich dabei, Emissionen zu senken? Welche Rolle spielt die nachhaltige Lieferkette? Kann man die Weltwirtschaft auf Nachhaltigkeit umstellen? Und lohnt sich das? Kann die Digitalisierung zum Klimaschutz beitragen? Und können CO2-Emissionen überhaupt gestrichen werden, ohne der Wirtschaft zu schaden? Große Fragen, wir haben die Antworten. Und Deloitte hat vielleicht auch den richtigen Job für dich, wenn du einen Impact in diesem Feld leisten willst. Bei Deloitte kannst du wirklich etwas verändern, indem du Unternehmen hilfst, die neuen Nachhaltigkeitsregularien umzusetzen, Strategien für nachhaltiges Wirtschaften zu entwickeln oder sie in Sachen Finanzen und Steuern aufzuschlauen. Neugierig geworden? Deloitte bietet fortlaufend unterschiedlichste Einstiegsmöglichkeiten. Das reicht von dualen Studiengängen über Praktika bis hin zum Festeinstieg. Schau doch einfach mal vorbei auf job.deloitte.com.